ARD.
SWR Kultur. Forum.
Weihnachtsfreude, Weihnachtsstress, warum wir uns beschenken, das ist unser Thema heute. Es ist ja nicht mehr lang bis Weihnachten. Haben Sie Ihre Geschenke schon beisammen? Und ist das dann jedes Jahr eine Freude oder bedeutet es doch vor allem Stress, das Besorgen und das Verschenken? Oder haben Sie beschlossen, diesmal schenken wir uns nichts? Und ganz abgesehen vom Fest, warum beschenken sich Menschen überhaupt? Welche Regeln gelten da vielleicht? Was macht ein gutes Geschenk aus? Und warum ist Schenken manchmal so kompliziert? Ich bin Bernd Lechler und ich begrüße die Journalistin Susanne Kippenberger, die im Berliner Tagesspiegel lange eine Kolumne zu dem Thema hatte. Außerdem den Wirtschaftssoziologen Professor Dr. Sascha Münnig von der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder sowie die Philosophin und Journalistin Catherine Newmark. Auch sie sitzt in Berlin. Darf ich die Einstiegsfrage auch an Sie weitergeben, Frau Newmark? Wie weit sind Sie mit Ihren Geschenken und wie viel Stress oder Freude ist dabei?
Ich habe ein Kind, das immer sehr frühzeitig ankündigt, einen riesigen Katalog von Dingen, die es unbedingt haben möchte. Und dieses habe ich mir fein säuberlich notiert, aber noch nichts damit angefangen. Ich habe ein anderes Kind, das immer sagt, naja, ich habe irgendwie schon alles, ich weiß gar nicht, was mir jetzt noch wünschen soll. Und dem habe ich zumindest mal angekündigt, dass es seine Fantasie walten lassen soll, weil wir ja eben auf Weihnachten zugehen und sie Kinder sind und darum Geschenke brauchen. Aber Sie hören schon, ich bin nicht eine gute Schenkerin und mir fehlt oft die Fantasie und ich finde es schwierig.
Bei Ihnen, Frau Kippenberger, stelle ich mir das eher stressfrei vor, weil Sie, glaube ich, das ganze Jahr über auch nach Geschenken gucken, auf Vorrat quasi. Stimmt das noch?
Ja, ich horte. Also ich bin die Tochter meiner Mutter. Meine Mutter hat mit Leidenschaft geschenkt und hat immer schon in den Sommerferien angefangen einzukaufen. Manchmal war es dann so, dass sie es vor Weihnachten nicht mehr gefunden hat, weil sie es so gut versteckt hat. Aber sie war auf jeden Fall präpariert. Nicht jeder hat den Platz, jetzt schon alle Geschenke fürs ganze Jahr bei sich zu Hause aufzubewahren. Aber was ich zum Beispiel mache, ist im Handy mir immer aufschreiben, wenn jemand was fallen lässt, was er gerne hätte. Oder meistens ist es, was er gerne mag, weiß ich nicht, ein bestimmtes Tuch oder ein bestimmter Autor oder sowas. Und dann schreibe ich mir das rauf und wenn ich dann was brauche, kann ich dann nachgucken und es besorgen. Abgesehen von den Sachen, die ich irgendwo sehe, am besten, finde ich, kann man einkaufen, wenn man entspannt ist. Also nichts ist schlimmer, als wenn man irgendwo gezielt hingehen muss und sagt, also jetzt brauche ich ein Geschenk für den und den oder die und die. Es ist viel besser beiläufig, wenn man im Urlaub ist und dann auch was findet, was der oder diejenige sich auch nicht kaufen kann, weil es das zu Hause nicht unbedingt gibt. Und das würde ich auch noch betonen, aufmerksam sein. Das ist total wichtig beim Schenken für das, was jemand sich wünscht, vielleicht ohne zu wissen, dass er sich es wünscht.
Herr Professor Münnig, wen beschenken Sie besonders gern oder bei wem finden Sie es vielleicht eher knifflig?
Es kommt ein bisschen drauf an, aus welcher Situation heraus man das Schenken macht. Also ich finde den interessanten Teil eigentlich den, wo ich so durch die Stadt laufe, dann Zeit und Raum vergessend irgendwie alles, was man sieht, in Verbindung zu bringen mit Leuten, die man vielleicht beschenken möchte. Und dann kommt da was bei raus oder auch nicht. Ich habe auch immer das Gefühl, der Zeitdruck hilft dann auch. Insofern mache ich es auch nicht gerne, nicht allzu früh. Und dann ist man in dieser spezifischen Stimmung, das ist eigentlich der Spaß jetzt für mich als Schenker daran, diese Phase, dem muss man sich natürlich Zeit für nehmen können.
Warum beschenken wir uns überhaupt an Weihnachten? Schließlich ist es ja Jesus, der Geburtstag hat.
Also wir beschenken uns natürlich nicht nur an Weihnachten, sondern ich würde das jetzt aus soziologischer Sicht in einen größeren Kontext stellen, dass wir überall da, wo wir enge private Beziehungen, Freundschaft, Familie, Liebesbeziehungen haben, diese Beziehungen gerne mit Geschenken, mit Tausch von Geschenken begleiten. Und da geht es immer natürlich um das Zeigen von Anerkennung, aber es geht auch darum, Tauschbeziehungen zu etablieren, die keine Tauschbeziehungen sind, wie wir sie jetzt aus der Ökonomie kennen, wo man was bezahlt, man kauft ein Brötchen, gibt Geld hin, geht man wieder nach Hause, sondern es sind eher Tauschbeziehungen, die man eben als reziproken Tausch bezeichnen müsste. Das heißt also ein Austausch von Gefallen basierend auf einem Zusammengehörigkeitsgefühl, wo man dann mal was schenkt und irgendwann bekommt man auch was zurück. Das ist auch wichtig, dass man auch mal was zurückbekommt. Das ist aber weder genau beziffert noch genau zu kalkulieren. Und es vergeht auch eine Menge Zeit dazwischen, aber es muss dann schon auch zurückkommen. Das ist für unsere sozialen Beziehungen relativ wichtig. Und wir sind in vielen solchen Tauschverhältnissen und beschenken uns dann auch in der Freundschaft Gefallen, die wir uns geben, Geschenke zwischendurch, nicht nur an Geburtstagen, auch sonst oder auch zum Beispiel bestimmte Anlässe im Nahfeld, Hochzeiten, andere Rituale, wo auch eben viel geschenkt wird. Das hängt alles zusammen in dieser Art des sozialen Tausches und Weihnachten ist dann immer so ein Pinnacle dieser Entwicklung.
Also ich würde jetzt ganz spontan sagen, jetzt an Weihnachten zur Geburt Jesu ist es einmal ein Ausdruck der Freude, auch die heiligen drei Könige kommen ja, und ein Gefühl der Dankbarkeit auch. Das ist für mich auch ganz wichtig, die Dankbarkeit dabei, der man damit Ausdruck verleiht. Es gibt Leute, die auch sagen, sie wollen nichts geschenkt bekommen, weil sie nicht in der Pflicht oder in der Schuld jemandem anderem gegenüber sein wollen. Die wollen nicht dankbar sein. Aber Dankbarkeit ist ja ein schönes Gefühl, finde ich. Also man kann ja dankbar sein dafür, dass man gesund ist oder dass man ein schönes Jahr hatte. Und ganz wichtig ist eben das, was Herr Münnich schon sagte, die Beziehung zu stärken zu anderen Menschen. Und Weihnachten ist nun mal ein Familienfest. Und inzwischen auch ein Fest der Freunde geworden als erweiterte und Wahlfamilie. Und indem man sich was schenkt, was aber möglichst ein gutes Geschenk sein soll, kein Verlegenheitsgeschenk, drückt man damit seine Verbundenheit aus.
Gehört dann zu der Verbundenheit auch der größere Rahmen, also dass man auch zumindest nebenher an die Menschen denkt, die kein Budget für Geschenke haben oder gar nichts geschenkt bekommen? Also ist es typisch, dass man den Konsum auch ausgleichen will, indem man zum Beispiel spendet? Ist das auch ein weihnachtliches Schenken?
Also ich würde sagen, generell ist Schenken ja Teilen von dem, was man hat. Und das kann dann Geld sein, das kann aber auch eine Fähigkeit sein. Also ich zum Beispiel habe zwei linke Hände und ich lasse mir gern von anderen, wenn die mich fragen, was ich mir wünsche, schenken, dass die mir bestimmte Sachen machen. Also dieses Jahr zum Geburtstag zum Beispiel hat mich eine Freundin gefragt, was sie mir schenken kann. Und ich habe gesagt, ich wünsche mir von ihr, dass sie die Bewässerungsanlage auf meinem Balkon, die man Schwager installiert hat, die aber irgendwie nicht mehr funktioniert hatte, in Gang bringt. Dann hat sie auch ziemlich lange gefummelt und hat das hingekriegt. Und das ist für mich ein super Geschenk.
Das heißt, es braucht kein großes Budget, um daran teilzunehmen. Ich hatte eine Großtante, lang verstorben, die hat gern Lebensmittel geschenkt. Also Sachen, die so auf eine ganz alltägliche Art brauchbar waren. Ich glaube, das war früher auch normaler und gilt heute eher als nüchtern oder vielleicht fantasielos. Wie nützlich sollen oder dürfen Geschenke sein, Frau Newmark?
Ich finde das eine total relevante Frage und ich komme leider jetzt wieder auf meine Kinder zurück, aber das ist sozusagen der zentrale Ort, wo ich schenke, sozusagen mir drüber Gedanken mache, weil Kinder natürlich in diese ritualisierten Geschenkzyklen eingebunden sind und auch Geschenke erwarten, während wir Erwachsenen, und da bin ich deutlich weniger romantisch oder vielleicht auch sentimental warm oder gefühlsmäßig gut unterwegs als Frau Kimberg. Ich bewundere, was ich so höre, also weil da natürlich auch Wärme und Freundschaft dahinter steckt, während bei mir das alles immer so ein bisschen nüchtern ist und man dann unter Erwachsenen sagt, ach, wir schenken uns nichts, hat ja eh jeder schon alles und tatsächlich machen wir dann als Ersatzhandlung eben eher, dass wir Wohltätigkeitsorganisationen etwas spenden. Aber bei den Kindern da nehme ich eben wahr, dass sich da so eine Entwicklungskurve abzeichnet vom Nützlichen zum Unnützen. Weil solange die ganz klein sind, ist es ganz klar, dass man denen nützliche Dinge auch schenken kann. Also zum Beispiel Kleider, weil die ganz schnell aus ihren Kleidern rauswachsen und dann das gute Wolloberteil oder so, was dann eben auch so ein bisschen teuer ist und was dann eben auch ein Geschenk von den Großeltern sehr gut und sehr sozusagen sinnvoll sein kann, das kann man so einem Dreijährigen ganz toll schenken, während dann der Teenager, der hat eben im Zweifel so seinen eigenen Modegeschmack, da kann man jetzt also Kleider eben schon gar nicht mehr schenken, so diese nützlichen Dinge. Und dann haben die aber auch schon ihren eigenen Medienkonsum, ihre eigenen Buchvorstellungen, also man kriegt es auch noch Maximum bis zum so Büchergutschein, weil richtig Bücher ist dann auch schon wieder schwierig. Also ich merke, ich kann sozusagen in Echtzeit beobachten, wie meine Kinder rauswachsen aus diesem für mich eigentlich sehr schönen Bereich dessen, dass die Geschenke wirklich nützlich waren. Und ich beobachte das aber dann umgekehrt auch. Ich habe zum Beispiel sehr gute Freunde, die ganz oft und also sehr viel häufiger als ich schenken, aber auch eben sehr viel niederschwelliger. Und das finde ich auch ganz schön. Also die schenken mir dann eine gute Butter, die sie auf Reisen gekauft haben, wo ich denke, also jeder Supermarkt hat Butter, aber es ist eben dann eine spezielle, die es nur in einer bestimmten Region gibt und dann freue ich mich drüber und das ist so ein niederschwelliges Schenken, was eine wirklich schöne Angewohnheit ist und was natürlich dann eben gerade bei nützlichen Sachen sehr gut funktioniert.
Ich würde sagen, allgemein ist die Frage schwierig zu beantworten, wann sind nützliche Geschenke, sinnvolle Geschenke oder nicht, sondern wir müssen uns tatsächlich die soziale Gruppe anschauen, in der das stattfindet. Also es geht ja um die Wertschätzung, die darin zum Ausdruck kommt. Das darf durchaus nützlich sein, aber auch nicht zu sehr. Ne? Also ich bin jetzt eben ein bisschen getriggert worden von der guten Butter. Es muss eben dann gute Butter auch sein. Ne? Also Geschenke sind, ich weiß nicht, ich habe jetzt für Weihnachten deine Stromrechnung bezahlt oder ich habe einen Liter Milch gekauft, sind eben keine guten Geschenke in den allermeisten Gruppen. Es muss signalisiert werden, dass man eben nicht nur irgendwie ein Bedürfnis oder einen Nutzen erfüllt, sondern dass da eben eine Wertigkeit darüber hinaus drin ist, die sich auch distanziert von dem reinen Nutzen, weil wir eben gerade, also wenn wir in diesen Konsum geraten, das Klagen über das Konsumdenken an Weihnachten steht ja auch in diesem Kontext, also ein rein auf Austausch von Gütern reduzierter Tausch entleert das, ne? Also nimmt dieses heilige, sakrosankte Element jetzt also im soziologischen Sinne aus diesem Schenken raus und entwertet es dann. Das ist ähnlich wie wenn man jetzt in einer Freundschaftsbeziehung seine Schulden genau auf den Cent bezahlt und nicht sagt, komm, du bezahlst einfach beim nächsten Mal oder so. Ja, also je näher wir an Markttausch kommen, desto mehr wird das entwertet. Und da muss man die Gruppe anschauen. Jede Gruppe versucht sich dann zu positionieren. Was sind denn Dinge, die was Besonderes haben? Wenn jetzt die Kaufkraft natürlich in so einer Gruppe auch nicht sehr groß ist, dann sind nützliche Geschenke natürlich was Besonderes. Wenn es ansonsten nicht möglich ist, sich auch bestimmte kleine Stücke oder so zu leisten, dann kriegt das auch wieder diese Aufladung, sodass ich glaube, dass das durchaus gemacht wird. Aber Gruppen, die jetzt keine Schwierigkeiten haben, sich die Kleidung zu kaufen, die müssen dann ein anderes Element finden, mit dem sie Distanz zum Nützlichen signalisieren.
Ich würde auch gerne noch was sagen zu der Butter, ja. Weil da geht es ja nicht nur darum, dass die Butter nützlich ist und dass man sie aufessen kann, sondern dass die Freundin, die möglicherweise irgendwo in Ferien gegessen haben, so habe ich das verstanden. Das heißt, da geht es ja auch wieder um das Teilen von der Erfahrung. Man hat was Schönes erlebt, der andere war nicht dabei, aber auf diese Art und Weise kann man das auch noch mal ein bisschen teilen. Ich bin ja jetzt in einem anderen Stadium meines Lebens, sag ich mal, als Sie, Frau Neumark.
Sie meinen, weil die Kinder schon groß sind?
Nee, das nicht, sondern weil ich 67 bin und um mich herum alle Leute eher versuchen zu reduzieren, was sie um sich herum haben. Also mit Ende 60 hat man halt verdammt viel angesammelt in seinem Leben. Und ich habe tatsächlich Freunde, die sagen, die möchten nur noch was, was sich wieder aufbraucht und verschwindet. Also eben was zu essen und zu trinken oder Bücher. Ich finde, Bücher kann man immer schenken, aber natürlich immer im Hinblick auf das, was der oder die andere tatsächlich gerne mag. Das Wichtige ist aber bei so einem Geschenk wie Butter, es muss was Besonderes sein. Also ein Geschenk ist immer was Besonderes. Und dann kommt es natürlich auch auf die Art und Weise an, wie man das übergibt. Butter einzupacken ist nicht so ganz einfach, aber ich bin eine große Verfechterin des Einpackens, weil dadurch bekommt ja eben dieser Gegenstand, der möglicherweise eine reine Ware ist, erst was Persönliches auf die Art und Weise, wie man es halt einpackt und das verbindet dann wieder mit dem anderen. Und bei der Recherche zu meinen Kolumnen und dann zu dem Buch habe ich auch viel gelernt und ich habe gelernt, dass die Sache mit dem Verpacken angefangen hat, so im 19. Jahrhundert. Früher haben die Leute sich alle was Selbstgemachtes geschenkt und dann konnten mehr Leute in den Laden gehen und was kaufen zum Verschenken. Aber um das zu dekontaminieren, wie die Autorin das genannt hat, von dem reinen Warencharakter, hat man es halt in Geschenkpapier gehüllt.
Und es ist auch die Zeit, ja? Und das ist also gerade auch in Kontexten, wo die Leute einen relativ hohen Lebensstandard haben, ist ja Zeit oft mehr wert als Dinge, die man kauft für Waren. Das heißt, ökonomisch gesehen Zeit zu verschwenden, ja, also indem man eben sehr viel Energie reinlegt, ein Geschenk zu verpacken, das was ökonomisch eben nicht rational begründbar ist und das macht genau diesen Wert aus, den man dann auch übergibt.
Wobei es auch nicht nur die Zeit, sondern die Gedanken, die man sich gemacht hat und wie man sich in den anderen reinversetzt hat. Also das beste Geschenk, was ich je bekommen habe von meinen Kollegen zum 60. Geburtstag, war eine Ausstellung, die sie gemacht haben, eine richtige Ausstellung in der Galerie, Last Minute Late Delivery, was sich darauf bezieht, dass ich meinen Artikel immer auf den letzten Drücker abgegeben habe. Und da haben sie meinen extrem chaotischen Schreibtisch nachgebaut und eine Boys'sche Fettecke, weil ich immer eine Schublade hatte mit Süßigkeiten und haben ein Video gemacht, was ich aber nicht kapiert habe, dass es dafür war, wo sie zeigen, wie ich mit einem Finger tippe. Ich tippe tatsächlich nur mit einem Finger. Und dann haben sie einen Raum tapeziert mit 1:1 Ausdrucken von meinen Artikeln. Und dazu gab es dann sehr, sehr lustige Texte im Stil von so Ausstellungstexten, die immer ein bisschen gaga sind, sage ich mal. Und das war für mich die komplette Überraschung. Und die haben sich so viel Gedanken gemacht und so viel Zeit verbracht, allein mit dem Ausdrucken dieser Seiten, aber auch mit dem Zusammenbauen des Schreibtisches und so. Und sie haben meine Macken aufgespießt, kann ich gar nicht sagen, aber aufgegriffen. Und da habe ich mich so gesehen gefühlt, aber auf eine sehr warmherzige und großzügige Art und Weise, würde ich sagen. Und bei den Gesprächen, die ich geführt habe zum Schenken, ist das was extrem wichtig ist, dass Leute sich gesehen fühlen wollen. Und wenn sie sich nicht gesehen fühlen, das sind die ganz schlimmen Geschenke.
Wobei ich jetzt dagegen sozusagen als empirisches Datum dagegen setzen würde, dass das wichtigste Geschenk sind ja die Gutscheine seit vielen Jahren.
Also Sie meinen das, was am meisten in Deutschland verschenkt wird.
Ja, ich würde nicht sagen, dass es die wichtigsten sind, die häufigsten vielleicht.
Ja, genau. Nun kann man sagen, da ist so ein bisschen Ratlosigkeit, die da drin steckt und genau das Gegenteil von dem, was Sie gerade beschrieben haben an einem guten Geschenk. Ich glaube aber auch, dass wir einen wachsenden Respekt vor den Präferenzen der anderen haben, was sie denn gerne möchten. Ich glaube, dass wir das nicht mehr so genau wissen, auch nicht mehr so genau wissen können, weil wir auch in einer Gesellschaft der singulären Produkte leben, in der es wirklich auch, also die Wünsche, die Leute haben, nicht so ohne weiteres für andere zu erkennen sind, wie nur zu einer Zeit, als es bestimmte Kleidungsstücke, bestimmte Haushaltsartikel waren, die eben dann alle gerne haben wollten, dann war es auch leichter, das zu erkennen. Und heute hat man da so einen Respekt und sagt, naja, also dann überlasse ich da die Entscheidung lieber und es ist vielleicht nicht unbedingt nur eine gute Entwicklung.
Total interessant, wenn ich kurz anschließen darf, also der Elefant im Raum ist ja jetzt immer Adorno, ne? Der schon 1951 klagt, die Leute verlernen das Schenken, also bestenfalls schenken sie das, was sie selber gerne hätten, nur ein paar Stufen schlechter, aber echtes Schenken hat eben sein Glück in der Imagination des Glücks des Beschenkten, also man muss sich wirklich in den anderen hineinversetzen und ich vermute mal, dass es Anfang der 50er Jahre noch kein ausuferndes Gutscheinwesen gab, also weil zumindest darauf lässt er sich nicht ein. Er sagt eben, die Umtauschmöglichkeit verdirbt das Geschenk schon. Und wenn ich jetzt Frau Kippenberger zuhöre, natürlich ist das, also das ist ja sozusagen das grandioseste Geschenk überhaupt. Ein Geschenk, in das ganz viel Gedanken geflossen sind, ganz viel Liebe, ganz viel Aufmerksamkeit. Also im Adornoschen Sinne ist das perfekte Geschenk. Aber dann kommt es mir dann wiederum vor, dass es tatsächlich sehr schwierig geworden ist. Also man muss dann jemanden schon sehr gut kennen. Also diese Art von, was Adorno da auch formuliert als Anspruch, dieses sich einfühlen in den anderen, was ihm wirklich am allermeisten Freude machen würde, das braucht a viel Zeit, aber wirklich sehr große Kenntnis des anderen. Das geht also nur vielleicht mit dem Lebenspartner und der Nahfamilie, aber es ist schon im größeren Freundeskreis, glaube ich, schwierig. Und dann, wenn man jetzt noch den soziologischen Befund dazu nimmt, das ist eben diese Gesellschaft der Singularitäten und dass jeder sozusagen nochmal ganz individuell eigene Präferenzen hat, dann ist man doch schon fast an dem Punkt, wo das wirklich, wirklich schwierig wird mit dem Schenken. Und dann, vielleicht sage ich das auch nur, um mich zu entlasten, weil es mir immer schwerfällt zu schenken. Aber wenn ich es sozusagen jetzt gesellschaftsanalytisch mehr anschaue, dann wird es offenkundig schwieriger, weil wir haben alle keine Zeit und wir kennen eigentlich keinen mehr so gut, dass wir es wirklich genau wissen können.
Wie ist es dann vor dem Hintergrund dieser Probleme und andererseits den Ansprüchen? Darf man sich dann als Paar, wenn es nicht um die Kinder geht, gegenseitig fragen, was wünschst du dir? Oder ist das schon ein Eingeständnis, dass man nicht gut genug aufgepasst hat?
Das kommt wohl aufs Paar drauf an. Ich glaube ja so aus meinen Erfahrungen und kursorischen Beobachtungen von Paaren, dass Paare ganz oft, wenn sie gut funktionierende Beziehungen haben, im Prinzip sich mit häufigen kleinen Aufmerksamkeiten und die tatsächlich jetzt nicht unbedingt eingepackte, gekaufte Geschenke sind, sondern eher so Kleinigkeiten, die signalisieren, ich sehe dich. Diese Signale auszusenden sind wichtig. Es gibt ja so lustige Indizes auch aus der Sozialpsychologie, also gut funktionierende Paare sind solche, wo auf eine Kritik 5 positive emotionale Interaktionen folgen. Und dann muss man sich nur mal eigene Beziehungen oder Beziehungen im Nahbereich anschauen und sagen, das ist eine sehr hohe Quote an positiven emotionalen Momenten, die man teilen muss. Und das ist auch schon Arbeit. Und ich glaube, diese alltägliche, kleinteilige Arbeit ist für Paare deutlich wichtiger als dann das perfekte Geschenk. Und ich kenne wiederum dann relativ viele Paare, wo quasi das berühmte Schmuckstück zum Geburtstag oder so eigentlich keine Rolle spielt. Das sind dann tatsächlich natürlich auch finanzielle Fragen, aber wo es mehr so um alltägliches sich sehen geht.
Die besten Schenker sind frisch Verliebte, weil die geben sich so viel Mühe und so viel Fantasie und basteln Sachen. Also die verbringen so viel Zeit damit, dem anderen eine Freude zu machen.
Das leider, berühmte Mixtape.
Ja.
Kann sich erinnern, so, wo man dem anderen den Musikgeschmack nahebringt.
Ja. Und so. Ja, und selbst gebasteltes und so. Aber leider, so meine Beobachtung, hört das bei vielen mit der Hochzeit auf und das ist dann eben nicht die Fortführung im Alltag, sondern das hört sehr abrupt auf und dann kommt man auch schnell auf eine Sache, dass es Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt. Nicht in der Zeit des Verliebtseins, da sind Männer super Schenker. Aber danach passiert es ganz schnell, dass die Frauen für alle Geschenke zuständig sind, also auch für die Patenkinder des Mannes, und das hat dann wieder was mit der sogenannten Care-Arbeit zu tun, dass Frauen sich um diese Dinge kümmern und Männer die gerne abgeben. Pauschalurteil, aber ich glaube, es ist ein bisschen was dran.
Ja, und ich finde daran auch nochmal wichtig den Aspekt, dass man ja immer in einem Kontext von nicht nur zweien schenkt, sondern eigentlich mehr Leuten. Also es kommt natürlich drauf an, wie die Lebensverhältnisse sind, aber meistens ist gerade diese Weihnachtssituation, da sind ja mehr Leute. Und das bedeutet dann aber auch, dass man ja mit dem Geschenken, mit den Schenken irgendwie auch eine gewisse Wertigkeit der Beziehung signalisiert und man natürlich immer gleichzeitig, wenn ich jetzt jemandem ein besonders schönes Geschenk mache, jemand anders noch im Raum ist, der sozusagen das Signal kriegt, also ganz so eng sind wir jetzt nicht, ja, wie andere. Das heißt, wir müssen beim Schenken ja auch, also wenn es jenseits jetzt des unmittelbaren Lebenspartners, müssen wir immer auch natürlich dann managen, und das ist heikel in so einer Situation, wer ist dabei, wer kriegt was und welche Anerkennung, welche Wertschätzung kann ich eigentlich durchs Geschenk äußern und wo entstehen dann doch Konflikte oder fühlen sich Leute zurückgesetzt?
Weihnachtsfreude, Weihnachtsstress. Warum wir uns beschenken, darüber diskutieren im SWR Kulturforum die Journalistin Susanne Kippenberger, der Wirtschaftssoziologe Sascha Münnig und die Philosophin und Journalistin Catherine Newmark. Es klang schon in verschiedenen Facetten an, aber vielleicht noch mal konzentriert. Warum beschenken sich Menschen überhaupt? Also sozusagen seit jeher, seit wann tun sie das?
Dazu gibt es natürlich einige sehr einschlägige Theorien, die spekulativ in die graue Urzeit zurückgehen. Also diese Frage, ob das die ursprünglichen Geschenkbeziehungen, die ursprünglichen Tauschbeziehungen sind, ob es so eine frühe Form des Wirtschaftens ist. Ich denke, da kennt sich ja Münnig wahrscheinlich noch besser aus. Also so diese Vorstellung von Geschenken als Grundlagen von politischen und Wirtschaftsbeziehungen. Oder aber auch als Grundlage so von Sozialbeziehungen im Sinne von nicht aggressiven Pakten. Also ne, das ist sozusagen diese spekulative Anthropologie, wo man denkt, warum haben Urzeitmenschen geschenkt? Möglicherweise auch zur Vermeidung von Inzest, wie Claude Lévi-Strauss vielleicht denkt. Also man macht Frauentausch, man schenkt sich gegenseitig Frauen und dann ist sozusagen die Population gesünder. Also da gibt es alle möglichen spekulativen Theorien.
Im Grimmschen Wörterbuch steht, Schenken kommt von Einschenken. Und es gibt diese Geschichte, dass das früher tatsächlich üblich war, wenn ein Fremder an der Tür war, da wurde ihm erstmal was ins Glas eingeschenkt. Und dadurch hat man schon mal so eine friedliche Beziehung hergestellt. Das fand ich eine total interessante Theorie und spricht sehr für Gastfreundschaft, würde ich sagen.
Ich würde auch sagen, dass die Gift Economy, also die Schenkökonomie, auf jeden Fall älter ist als die Marktökonomie. Und so viel kann man wahrscheinlich sagen. Und das ist etwas, was jetzt auch nicht irgendwie im historischen Ablauf dann verschwindet, sondern das ist ja überall präsent. Also dieses, wir haben es eben schon erwähnt, in internationalen Beziehungen, das ist ja heute noch so, dass da auch Geschenke ausgetauscht werden bei diplomatischen Begegnungen. Die dürfen dann nicht mehr persönlich verwendet werden, aber die gibt es immer noch. Und alle Situationen, in denen man irgendwie mit einem Konflikt oder so zu rechnen hat, in dem Beziehungen ausgehandelt werden müssen, sind überformt. Übrigens auch unsere Marktbeziehungen heute. Also wie oft betritt man einen Laden und kriegt zunächst mal was geschenkt? Oder es werden sozusagen, wenn Sie hier was kaufen, dann kriegen Sie noch etwas geschenkt obendrauf. Ja, das sind ja alles Kalkulationen. Man könnte auch mit den Preisen runtergehen, macht man aber nicht. Stattdessen gibt es noch eins dazu von dem, was Sie da kaufen möchten oder ähnliches. Das heißt, in dem Moment, wo ein Geschenk ausgetauscht wird, wird Frieden signalisiert, haben Sie schon gesagt, aber auch ein Zusammenhalt, der dann auch darauf hofft, dass der andere einen nicht übers Ohr haut, dass es eben nicht zum Auseinanderfallen kommt und man geht aus so einer Beziehung nicht raus mit, also sozusagen alle Konten sind ausgeglichen, man muss sich nie wieder treffen, so wie das bei einem Markttausch ist, sondern im Grunde ist da noch etwas offen. Wir sind gerne eigentlich auch verschuldet bei den Menschen, mit denen wir uns zusammengehörig fühlen, und das ist sehr, sehr lebendig, nicht nur da und als Teil der politischen Begegnung, als Teil der persönlichen Begegnung auch und sogar innerhalb der ansonsten marktförmig funktionierenden Ökonomie.
Frau Kippenberger, Ihr Buch heißt Die Kunst der Großzügigkeit, Ihr Buch über das Schenken. Ist das das Wichtigste, was sich im Schenken ausdrückt, Großzügigkeit?
Unbedingt, würde ich sagen, ja. Und darüber haben wir ja jetzt auch schon besprochen. Es geht nicht um Geld. Es geht nicht darum, dass man was Teures kauft oder dass man nicht genug Geld hat, um Geschenk zu kaufen, sondern es geht dann wirklich mehr um andere Dinge. Und diese Großzügigkeit, die kann sich ja in verschiedenster Form manifestieren. Das muss nicht immer ein Ding sein. Also eine meiner Lieblingsgeschichten ist, als ich einmal in London zum Tee im Ritz-Carlton war und ich bin immer sehr bepackt und hatte natürlich auch wieder, weiß nicht, 3 Taschen dabei, mit der ich dann erstmal das feine Teeservice vom Tisch gefegt habe, was zerbrochen ist. Und dann hat der Oberkellner, also ein sehr charmanter Brite, gesagt: "Oh, don't worry, it happens to us all the time." Und das fand ich so großartig, weil es ihnen natürlich nie passiert. Aber mir das zu sagen und mir ein gutes Gefühl zu geben, das war so schön. Und das ist für mich Großzügigkeit. Und wie gesagt, die kann sich in verschiedenster Form äußern.
Betrifft das jetzt nur Großzügigkeit oder würden Sie so weit gehen mit Ihrer Definition oder Beschreibung, was alles Schenken ist?
Ja, also ich habe ja auch schon mal über Dankbarkeit gesprochen. Und das ist ja auch, wenn man sagt, ich bin dankbar für was. Also ich bin zum Beispiel dankbar für meinen Beruf und wie ich ihn ausüben konnte, dass ich immer die Themen machen konnte, die mich interessiert haben und so viel dazugelernt habe. Das empfinde ich als Geschenk. Da habe ich ja nichts dazu getan. Also ich habe verschiedenen Leuten einen Fragebogen gegeben zu verschiedenen Aspekten des Schenkens. Und meine Schwester hat auf die Frage, was für sie das beste Geschenk ever war, gesagt, 2 gesunde Kinder zu kriegen. Und meine Schwester ist Hebamme, das heißt, die hat erlebt, was alles schiefgehen kann. Sowas als Geschenk zu erleben und zu betrachten und zu verstehen, ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
Das, finde ich, ist ja vielleicht einfach nochmal eine schöne Spur, diese Vorstellung von Geschenk, nämlich also, dass einem etwas geschenkt wird, so das Leben wird einem geschenkt. Da ist natürlich relativ viel Theologie jetzt auch im Hintergrund, also die Unverfügbarkeit von Dingen, dass man eben auch passiv ist oder nicht zumindest mächtig oder selbstmächtig in vielen Dingen. Das ist auch einfach eine Verwendung der Idee des Schenkens oder des Geschenktbekommens, die ich interessant finde und die vielleicht eben verbunden ist dann mit diesem ritualisierten Schenken, was wir ja jetzt auch vor allem besprechen, in dem Sinne, das ist das Gefühl, was ausgelöst wird, wenn jemand etwas bekommt, was ihn genuin glücklich macht.
Umgekehrt, wer schenkt, haben wir schon gesagt, drückt Zuneigung aus. Man erwirbt sich auch Sympathie oder Dankbarkeit. Man knüpft oder stärkt eine Beziehung. Also ich fand tatsächlich auch die psychologische Betrachtungsweise, dass Schenken zuerst vor allem den Schenkenden nutzt.
Ja, also vielleicht, um dann noch auf die Dankbarkeit für das Gegebene einzugehen. Also ich finde auch, dass der Nutzen für die Schenkenden im Hinblick nicht nur darauf, dass man jetzt in dem religiösen Sinne, also was gibt es sozusagen für Ursprünge des eigenen Lebens und der eigenen Denkweise, sondern eben auch ganz unmittelbar der Umgebung, der gesellschaftlichen Umgebung, die Möglichkeiten, die ich habe, ökonomisch oder auch in anderen Lebensbereichen Arbeit zu finden, Liebe zu finden und andere Dinge, hängen ja unmittelbar davon ab, dass ich eben abhängig bin von meiner sozialen Umgebung. Und der Einfluss darauf, der hält sich ja in Grenzen. Also wir sind natürlich stark in unseren Entfaltungsmöglichkeiten als Individuen beeinflusst, dadurch die sozialen Möglichkeiten, die wir haben. Das ist nicht mehr so ganz das Thema, was unsere Gesellschaft so furchtbar gerne hört, weil wir ja sehr individualistisch sind und unser Leben in uns selbst verwirklichen. Aber wir sind eben natürlich hochgradig sozial bestimmt und diese Spannung kann ich auch etwas abbauen, indem ich dann eben was zurückgebe, schenke und das anerkenne.
Also der Gedanke, den Sie ja ausführen, ist ja auch so dieser Gedanke der Gegenseitigkeit, der Wechselseitigkeit. Und ich glaube, wir hatten es ja schon, dass Geschenke ja nicht also in dem Sinne Wirtschaftsbeziehungen sind, also dass man eine genaue Gegenleistung hat, aber natürlich bleibt was offen oder es ist zumindest in diesem Ritual des Schenkens schon angelegt. Das funktioniert wahrscheinlich nicht auf Ewigkeit einseitig. Aber gleichzeitig gibt es zumindest in der Philosophie ja auch diese Vorstellung, also Jacques Derrida hat das zum Beispiel groß gemacht, dass das wahre, echte Schenken wirklich nur in der radikalen Einseitigkeit funktioniert. Also nur, wenn ich ganz unter völliger Absehung einer Gegengabe schenke, das ist das einzige wirklich wahre Geschenk. Und ist da nicht auch in gewisser Weise was dran? Weil sonst ist man ja dann doch wieder in soziologisch sehr gut beschreibbaren sozialen Verhältnissen eingebunden über das Schenken und Gegenschenken. Aber es wird ja dann so ähnlich zwingend wie die Steuerrechnung.
Ja, dann wäre das sinnvollste Geschenk ja auch, dass nicht nur, dass ich keine Gegengabe erwarte, sondern auch das gar nicht Gesehene, ne? Also ein Geschenk, was ich anonym gebe. Es gibt ja diese Frage immer bei Spenden auch. Also erscheint der Name oder erscheint er nicht? Und manche bevorzugen ja auch, dass der Name gar nicht genannt wird. Ich würde aber das noch nicht als Ende des sozialen Bezugs sehen. Ja, also sondern weil natürlich, und gerade mit Derrida oder jetzt aus einer psychoanalytischen Perspektive, wir natürlich in unserem Innersten, was wir für gute Lebensführung halten, selbst wenn es jemand anders nicht beobachtet, messen wir uns natürlich nach innen an dem, wie wir gesellschaftlich geprägt worden sind. Insofern ist es noch nicht die Grenze des Gesellschafts Einfluss ist, aber ich glaube auch, dass das eigentlich so eine Grundform dieses ja dann vielleicht scheinbar rein altruistischen Geschenks wäre. Ne? Das darf dann aber auch gar keiner mitkriegen.
Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, ein einseitiges Geschenk, weil für mich geht es ja immer um Beziehungen zwischen Zweien oder sogar Beziehungen zu sich selbst. Also es gibt ja auch dieses, das habe ich mir selbst geschenkt. Das ist ja dann auch immer so was Besonderes, was man sich möglicherweise in einem Moment gönnen, wo es einem nicht so gut geht oder so. Aber es hilft auch, die Beziehung zu sich selbst zu verbessern. Das ist zumindest das Ideal. Also wir haben jetzt noch gar nicht so richtig über die anderen Geschenke, die eben nicht funktionieren und die also manchmal sogar bösartig sind. Und interessant ist ja, im Englischen heißt das Geschenk Gift. Und also bei uns ist Gift, wissen wir, was das bedeutet. Und es gibt diese vergifteten Geschenke. Und eine Geschichte, an die ich sehr oft denken muss, ist, es war eine Ehefrau, die erzählt hat, die selber unsportlich ist und von ihrem Mann, mit dem sie seit Jahrzehnten zusammen war, ein Rennrad zu Weihnachten geschenkt gekriegt hat, von dem er genau wissen musste, dass sie sich nie darauf setzen würde und was dann in der Garage vergammelt ist. Und das finde ich so ungeheuerlich. Ja. Also wie kann man mit so jemandem in einer Beziehung sein, der einen so gar nicht sieht und versteht und verstehen will offenbar. Er wollte, dass sie mit dem Rennrad fährt.
Ja, oder sie dazu bringen wollte. Ne? Also es ist ein Kontrollversuch im Grunde. Ja. Ich habe meinen Schminkspiegel verschenkt, das war auch keine gute Idee.
Ich muss gestehen, ich habe meinem Mann auch mal ein Rad geschenkt und das war auch keine gute Idee. Obwohl er eigentlich darüber geklagt hat, dass er keins hat, aber offensichtlich wollte er auch keins. Das habe ich nicht verstanden damals.
Aber ich meine, daran sieht man auch, wie viel mehr noch kommuniziert wird mit dem Geschenk, als nur sozusagen die Dankbarkeit oder so, sondern immer auch natürlich ein Bild, was man vom anderen hat. Und eventuell, auch, das enthält auch Dinge, die man gerne anders hätte an anderen Personen. Das kann man gar nicht verhindern. Oder zumindest überprüft der Beschenkte das dann auch entsprechend. Was ist da jetzt signalisiert worden? Wie soll ich sein?
Darin steckt auch der Hinweis jetzt für Weihnachten, oder? Dass Geschenke, die ihrerseits einen Wunsch ausdrücken oder die überhaupt irgendwie pädagogisch gemeint sind, keine so gute Idee sind.
Ja, also jegliche, absehen von jeglichen Sportgeräten, habe ich jetzt verstanden. Ich hänge noch an den vergifteten Geschenken, den bösen Geschenken. Es gibt doch auch diesen, das ist irgendwie so etwas vom Wenigen, was mir aus dem Lateinunterricht geblieben ist. Wahrscheinlich via Asterix, ne? Dieses Timeo da naose dona ferentes. Ich fürchte dir dann nah, auch wenn sie Geschenke bringen. Und das ist sozusagen der Spruch, der gemacht wird, als das trojanische Pferd vor dem Tor von Troja steht. Also ich habe einfach Angst vor diesen Leuten, auch wenn sie ein Geschenk bringen. Und das war ja sehr begründet. Es gibt doch vielleicht auch die Situation, wo man jemandem misstraut und einem Geschenk darum einfach misstraut, aufgrund der Tatsache, dass es jetzt von einer Kollegin kommt, mit der man echt keine gute Beziehung hat. Solche Dinge passieren doch auch. Dass man nicht sicher ist, ob ein Geschenk ernst gemeint ist.
Also ich kenne das auch, dass man ein Geschenk kriegt von jemandem, dem man sich nicht so nah, oder viele Geschenke von jemandem, dem man sich nicht so nah fühlt. Und da werde ich auch total misstrauisch. Dann denke ich, was will die?
Mhm. Aber das heißt, auch wenn es nicht giftig gemeint ist, es gibt mehr und weniger begabte Schenkerinnen und Schenker. Was zeichnet die Guten aus?
Ich würde sagen Einfühlsamkeit.
Ja. Und es ist, ich würde sagen, über das Formulierte, was man mit anderen weiß, also in ein Hobby, in ein Interesse reinzugehen, zu sagen, jetzt schenke ich dir da was dafür, ist natürlich schon sehr schön. Ich glaube, es lässt sich immer noch steigern, wenn es gelingt, tatsächlich auch etwas zu kommunizieren, was die Person selber über sich noch nicht wusste, dass sie das gut findet oder dass das was für sie wäre. Und das ist natürlich gefährlich, weil das kann dann auch toxisch wirken.
Haben Sie Erfahrungen gemacht in der Richtung?
Mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel ein, aber es ist schon manchmal so, dass man Dinge sieht oder Veranstaltungen sieht, wo man denkt, Mensch, das wäre interessant für die Person, da würde sie selber nicht drauf kommen. Und dann schenkt man ihr das und da habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass sie dann sagen, Mensch, ja, da wäre ich gar nicht drauf gekommen, vielen Dank, dass du das gesehen hast, aber da kann man auch mal falsch liegen.
das ist schon wieder so eine schöne Überlegung, die aber auch doch ja viel mit dem zu tun hat, dass man irgendwie Zeit hat, drüber nachzudenken. Also so diese ganze, alles, was wir jetzt an positiven Geschenken diskutieren, hat schon immer damit zu tun, dass man Zeit hat, sich das vorzustellen und dann aber auch Zeit, das umzusetzen, zu suchen, zu finden. Und das ist vielleicht jetzt etwas, was Leute, die so in dieser Rush-Hour des Lebens sind mit den kleinen Kindern und dem vielen Berufstätigkeit mehr betrifft. Aber Zeit ist schon ein Faktor. Und also gutes Schenken braucht eigentlich mehr Zeit, als unbedingt vorausgesetzt werden kann, dass wir alle noch haben, oder?
Aber es geht ja auch darum, also ich würde jetzt nicht sagen bei berufstätigen jungen Eltern mit kleinen Kindern, aber ansonsten geht es ja nicht nur um die Zeit, die man hat, sondern um die Zeit, die man sich nimmt. Und wenn man so die Statistiken sich anguckt, wie viel Zeit die Leute am Handy verdaddeln und in den sozialen Medien, wenn man die Zeit sich tatsächlich nehmen würde, an jemand anders zu denken,
dann wäre die Welt ein besserer Ort. Ja, das verstehe ich.
Ich gebe zu, das klingt etwas idealistisch, aber es ist eine einfache Rechnung.
Also ich glaube, dass es schon der Stress, den viele Menschen auch empfinden oder dass es ihnen so viel Druck macht mit dem Schenken, jetzt gar nicht so sehr nur darauf basiert, dass sie sich die Zeit nicht nehmen wollen oder können, sondern dass sie auch denken, Mensch, dann nehme ich mir Zeit und womöglich kommt nichts dabei raus. Ne? Weil es ist ja ein relativ starker Druck. Also ich habe ja vorhin gesagt, ich kaufe gerne Geschenke, indem ich einfach so rumlaufe und mal schaue, was kommt. Es kann aber auch sein, dass eben nichts kommt oder dass man auf nichts kommt. Ja. Und dann ist es eine schwierige Situation, wie man damit umgeht bei einem knappen Zeitbudget. Ich würde ja die Leute dazu ermutigen, dann das zu kommunizieren. Also das Geschenk kann auch veredelt werden, indem man sagt, hier, ich habe das gekauft. Ich bin selber vielleicht nicht hundertprozentig überzeugt. Ich habe mir aber Folgendes auch noch überlegt. Das wäre vielleicht eine Idee, in die Richtung könnte man nähern. Da habe ich aber dann nichts gefunden. Oder so. Also sozusagen das zu kommunizieren, auch was man sich an Gedanken gemacht hat oder was dazu zu schreiben, ist, glaube ich, auch eine Möglichkeit, dann mit dieser Angst umzugehen, dass man versagt in der Stunde oder zwei, die man sich dann genommen hat für die Person und dann kommt nichts bei rum.
Was tun wir denn als Beschenkte mit Geschenken, wenn sie dann am Ende doch nicht passen? Also ich staune manchmal über Bekannte, die völlig ungerührt dann einfach sich freundlich bedanken und es dann bei nächster Gelegenheit weiter verschenken. Oder soll man es doch beanstanden und klarstellen, dass das nicht das Richtige war?
Ist das Weiterverschenken denn eigentlich immer schlecht?
Also ich bin da auch relativ entspannt. Also David Wagner, der Schriftsteller, hat gesagt, das Geschenk ist die Geste, über die man sich freut. Aber wenn man sich über die Geste gefreut hat, und man kann das einfach nicht gebrauchen oder das passt eben nicht, wie auch immer. Und man kennt jemanden, von dem man denkt, derjenige wird sich sehr darüber freuen. Man muss bloß ein bisschen aufpassen dabei, dass man nicht demjenigen, von dem man es gekriegt hat, zurückschenkt.
Muss ich aufschreiben, von wem es ist. Aber ich finde auch, das ist sozusagen relativ unproblematisch. Ich freue mich total, wenn mir jemand Marzipan schenkt, weil ich die Geste total nett finde. Ich esse aber kein Marzipan und schenke es darum gerne weiter, weil ich eigentlich zwei Menschen in meinem nahen Umfeld habe, die sehr gerne Marzipan essen. Und die freuen sich dann auch jedes Mal, wenn sie. Genau. Dann hat das Geschenk ja zweimal Freude gemacht.
Und also viele Formen des Urtauschs, also jetzt in traditionalen Gemeinschaften, das berühmte Beispiel von Marcel Moos, der Ringtausch, der im pazifischen Raum zwischen verschiedenen Gemeinschaften gemacht wird, da werden sogar dieselben Gegenstände im Kreis getauscht, ja, die dann auch irgendwann wieder zurückkommen. Das ändert aber nichts daran, dass es allen sehr, sehr wichtig ist und ihnen auch sehr viel bedeutet.
Da Sie den Marcel Moos gerade zitieren, französischer Soziologe, der einen Klassiker geschrieben hat, Die Gabe, eben über diesen Geschenkeaustausch in archaischen Gesellschaften, der schreibt darin, der Schenkende gibt immer ein Stück von sich, von seiner Seele. Ist das jetzt religiös gemeint, auf die damaligen Gesellschaften bezogen, oder können Sie das große Wort auch für heute nachvollziehen?
Ich würde sagen, ja. Also das ist ja eben das, dass man an den anderen denkt und sich in ihn rein versetzt. Und für mich sind die guten Geschenke immer welche, die nicht nur zum anderen passen, sondern auch eine Beziehung zu einem selber haben. Also wenn jemand zum Beispiel, weiß ich nicht, ein Auto nahe ist oder so, ich würde dem nie irgendwas mit Autos schenken, weil ich habe keine Beziehung zu Autos. Also es muss schon auch was mit mir zu tun haben, beziehungsweise idealerweise mit uns beiden.
Es gibt ja, wie in vielen Lebensbereichen neuerdings, auch KI-Apps, die einem beim Geschenke auswählen helfen. Würden Sie eine benutzen?
Man kann sich seine Ideen überall holen, warum nicht auch von KI? Also das kommt halt drauf an, was man dann damit macht.
Aber es geht ja so ein bisschen auch in die Richtung, es gibt ja Geschenkgeschäfte, Geschenkartikel. Es gibt Sachen, die sozusagen dezidiert sozusagen in ihrer Existenz als Geschenke ausgezeichnet werden. Und es ist irgendwie doch auch was Komisches. Das spricht wahrscheinlich auch von einer gewissen Verlegenheit, weil es eben schwierig ist, Geschenke zu finden. und eben so eine Art von, was die KI ja dann auch macht, so eine Summe von allen Erfahrungen, die man bislang hatte mit Geschenken. Was finden die Leute ganz gut als Geschenke? Irgendwie ausgefallene Seifen und dann ist das ein Geschenkartikel jetzt. Also da ist eigentlich auch ein komischer Mechanismus dahinter.
Wir haben da natürlich eine ganze Menge Übungen drin, weil wir also Güter, die wir kaufen, zunächst mal als Güter für ihren Nutzen, Waren, Gegenstände, die wir benutzen, natürlich wir ganz schnell Geschichten formen um Gegenstände, mit denen wir bestimmte Dinge erlebt haben oder wo Erinnerungen dran gebunden sind. Das müssen ja nicht nur Fotos sein, sondern das gilt auch für irgendwelche Haushaltsgeräte oder für Möbelstücke oder ähnliches. Und insofern sind wir da eigentlich sehr drin geübt, uns auch über unsere Objekte, mit denen wir so umgehen, Geschichten zu erzählen. Und wenn das jemand professionalisiert, dann sind wir da, glaube ich, anfällig für. Und so funktioniert das dann. Ein Geschenk ist dann das, was man plausiblerweise als Geschenk erzählen kann.
Aber diese Geschenkeläden haben ja eben keine Erzählung, sondern das sind schreckliche Sachen. Irgendwelche Sterumpchen, die niemand braucht und niemand mag. Also die garantiert irgendwo im Mülleimer oder sonst wo landen, in einer dieser schrecklichen Kisten, die in Berlin überall auf der Straße stehen, wo dann draufsteht, zu verschenken. Das ist ja auch so eine vergiftete Angelegenheit.
Das ist wie mit den Souvenirs, da ist es ja auch so, ne? Die man von irgendwelchen Reisen mitbringt.
Ja, aber da kommt es auch wieder drauf an. Also dieses gute Stück Butter ist ja auch ein Souvenir gewesen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also Souvenir in dem Wort steckt ja auch viel drin. An guten Geschenken, und das können eben auch ganz kleine Sachen sein, stecken ja ganz viel Erinnerungen. Ich habe heute eine Kette an, eine rosa Kette, die meine Nichte mir gemacht hat. Ich würde mir nie eine rosa Kette kaufen, weil ich denke, rosa ist nicht meins. Aber ich mag sie und die erinnert mich an meine Nichte. Und solche Sachen habe ich jede Menge. Und das haben, glaube ich, alle. Und diese Erinnerungen, die an Geschenken hängen, sind, glaube ich, wahnsinnig wichtig.
Ja, und das ist, also der Marktprozess nimmt solche Dinge auch und gibt uns dann sozusagen im Sinne eines Proxys, ja, also er gibt uns dann die Möglichkeit, sich sowas zu kaufen. Das ist vielleicht ähnlich, wie Social Media oft funktioniert, wo Sozialkontakte irgendwie nachgeformt werden und dann erworben werden können im Marktsinne. Und das ist natürlich nicht das, worum es dann tatsächlich geht, aber es ersetzt in gewisser Weise soziale Beziehungen für Menschen, die ja zunehmend auch von Vereinsamung betroffen sind in unserer Gesellschaft.
Vielleicht schließen wir noch mit Ihren kleinen Beispielen. Welches Geschenk ist Ihnen besonders gelungen oder hat Sie besonders gefreut, das Ihnen gerade einfällt?
Also ich habe leider noch ein Beispiel von meinen Kollegen. Als ich in Rente gegangen bin, haben sie mir wieder eine Überraschung gemacht. Und zwar hatte ich eine Kolumne geschrieben, wenn ich einmal tot bin, wünsche ich mir eine Bank. Weil in England und Amerika in den Parks gibt es ganz viele Bänke, wo so eine kleine Inschrift drin ist zu jemandem, der oft nicht mehr lebt und der gerne an diesem Ort gewesen ist. Und ich liebe Bänke. Also ich finde die, sich da hinzusetzen und zu gucken. Und in England beherrschen sie das wunderbar, die da hinzusetzen, wo man auch wirklich schöne Aussicht hat. Und meine Kollegen haben mir eine Bank zu Lebzeiten geschenkt und sie mir überreicht als Überraschung und mich heimlich dahin geführt. Die Bank war im Tiergarten mit einer Inschrift und sie hat einen Laken drum gewickelt mit Schleife und eine kleine Tea Time arrangiert.
Tolles Geschenk. Und die haben auch aufgepasst, was Sie so beiläufig erwähnt haben. Herr Münnig.
Ich habe jetzt auch schon mein Gehirn zermartert. Ich erinnere mich auf jeden Fall daran, dass mal jemand was für mich gesungen hat und zwar aufgenommen hat zu singen. Und das war eine Person, von der ich wusste, dass sie kaum etwas mehr verabscheut, als in der Öffentlichkeit zu singen. Und das war dann ein ganz besonderes Geschenk.
Mir fällt als besonderes Geschenk ein, das war das allereinzigste Mal in meinem Leben, wo ich denke, dass ich ein wirklich cooles Geschenk verschenkt habe. Das war damals leider gebunden an einen Mann, mit dem ich damals zusammen war, aber leider nicht mehr, weil das war ein richtig guter Schenker. Und mit dem zusammen habe ich meiner Großmutter, glaube ich, zu ihrem 80. Geburtstag eine Skulptur aus Schokolade von einem echten Künstler, der gelegentlich in Schokolade gearbeitet hat, geschenkt. Und das war richtig gute Kunst und sie war richtig vergänglich und schokoladig. Und das war irgendwie so ein interessantes Mischwesen von einem Ding, was alle ganz großartig fanden und was meine Großmutter sehr gefreut hat. Aber wie gesagt, an mir hing es nicht.
Aber ich würde das gerne noch mal kurz aufgreifen, weil es ist mir gerade durch den Kopf gegangen, die Geschenke von meinen Kollegen. Wir haben jetzt die ganze Zeit über Einzelgeschenke geredet, also die wir als Einzelpersonen machen oder bekommen. Aber ich glaube, in dem Fall war der Zauber eben auch, dass sie sich zusammengetan haben und einfach Spaß hatten dabei, sich das auszudenken und in die Wirklichkeit umzusetzen, was bei der Bank gar nicht so einfach war. Und das, was Sie jetzt gerade erzählen mit Ihrem damaligen Freund, war ja auch was zusammen. Und dass das Schenken was ist, was wirklich Spaß machen kann, wenn man sich da was ausdenkt. Ich glaube, das ist vielleicht vielen gar nicht so bewusst.
Weihnachtsfreude, Weihnachtsstress, warum wir uns beschenken. Das war das Thema heute im SWR Kulturforum. Mit der Journalistin Susanne Kippenberger, dem Wirtschaftssoziologen Professor Dr. Sascha Münnich von der Europa-Universität Viadrina sowie der Philosophin und Journalistin Catherine Newmark. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss und frohes Schenken.